guten Abend miteinander. Es ist wieder mal so weit. Es gibt alle 4 Wochen ein Phoenix-Spezial. Phoenix ist ja das Kulturmagazin vom Radio Lora. Heute sind wir zu vierten im Studio. Das sind die Martha, die Hanna, der Thomas und die Iris. Die Sendung geht 1,5 Stunden, eventuell ein bisschen länger, weil dann ist ja so schon 12 in der Nacht. Ich hoffe, ihr werdet bis zum Schluss dabei bleiben auf 104,5 MHz. Noch kurz, wieso wir die Öffentlichkeit vom Lora gewählt haben, wo uns doch klar ist, dass wir damit gewisse Sachen preisgeben. Es ist zwar manchmal nötig, Kompromisse zu machen oder strategisch vorzugehen, aber es gibt Bereiche, wo das eigentlich Aufgeben bedeutet. Und zwar Aufgeben von Träumen, Bedürfnissen und Utopien, wie auch von politischen Überzeugungen, die wir auf der Strasse vehement vertreten. Wir lassen uns die Lust am Zusammenleben, am Ausprobieren nicht nehmen und auch nicht Ersatz befriedigen durchs Zusammenkonsumieren. Und darum das Beispiel Kanzleizentrum.
Am 23. April war in der Turnhalle vom Kanzlei eine Matinee mit dem Titel «Utopia ist eine Insel weit entfernt von Eiger, Mönch und Jungfrau». In dieser Matinee ging es darum, so das Thema Kanzlei einmal aufzugreifen und zu schauen, was für Utopien hat es im Kanzlei gegeben, so der Anfangszeiten, und was ist von denen noch übrig geblieben. Der Peter und ich, die diese Matinee gemacht haben, also das heisst zum Teil gemacht haben, haben dann auch uns mal so umgeschaut in der neueren Schweizer Literatur, was gibt es dort so für Utopien. Und wir haben herausgefunden, dass es sehr wenig Utopien gibt und von Frauen sozusagen keine. Und wir haben uns dann auch noch so ein bisschen gefragt, wieso ist das so und ist denn die Schweiz eine Art schon selber gelebte Utopie? Also weil alles eben schon so in Ordnung ist und alles so perfekt ist, könnte man das als gelebte Utopie nennen. Wir haben dann eine Zusammenstellung gemacht von Text, also literarischen Text, und haben dann eine Collage noch mit Text gemacht, wo wir, der Peter und ich, geschrieben haben. Und zwar aufgrund von Gesprächen, die wir mit Kanzlistinnen und Kanzlisten geführt haben. Eigentlich wäre die Idee gewesen, dass die Leute aus dem Kanzlei selber auch etwas schreiben. Aber es ist dann leider nichts gekommen. Und dann haben wir einfach aufgrund von Gesprächen dann so Texte zusammengestellt. Gelesen die zum Teil die Texte, vor allem die literarischen Texte, haben Leute vom Ensemble vom Theater am Neumarkt.
Thank you. Utopie kontra Realität oder was? Die verschiedenen Interviews, die wir mit verschiedenen Leuten hier im Kanzlei geführt haben, haben folgenden, in Anführungszeichen, utopischen Ansatz ergeben. Erstens, Verhinderung der Polizeikaserne, die auf diesem Areal geplant gewesen ist. Zweitens, Schaffung von Räumen, die frei sind von jeglicher Reglementierung. Drittens, Selbstverwaltung. Viertens, Leben ohne hierarchische Strukturen, Vollversammlungen, Koordinationsgruppen. Fünftens, die Gleichheit von Mann und Frau. So pragmatisch, ja um nicht zu sagen unutopisch diese Ziele erscheinen, so schwierig ist ihre Realisierung. Das Kanzlei kann nie mehr als ein Projekt mit vager utopischer Zielrichtung sein, sind durch die verschiedenen Gruppen und Vorstellungen zu verschieden.
Also in der heutigen Sendung geht es darum, einmal die utopischen Ansätze, die im Kanzlei am Anfang da waren, anzuschauen und zu schauen, wie ist es denn jetzt im Kanzlei, wie viele von diesen utopischen Ansätzen sind übergekommen, sind heute noch da. Jetzt möchte ich zuerst aber gerade einmal noch die Organisation oder die Struktur des Kanzlei erzählen, für all die Leute, die das nämlich zu wenig kennen. Das Kanzlei ist ein kleines Kulturinstitut von der Präsidialabteilung. Also wir sind ein städtischer Betrieb und es hat 10 Teamangestellte, alle zu 50%, die sind auch von der Stadt bezahlt. Dann gibt es im Haus verschiedenste Gruppen und das sind Gruppen, die Kulturförderungsgelder kriegen. Und ich möchte die Gruppen auch so aufzählen, dass ihr euch ein Bild machen könnt, was das ist. Also das Kaffee ist zum Beispiel eine Gruppe oder die Turnhalle, dann die Bibliothek, die Videowerkstatt, der Flüchtlingstreffpunkt, der türkisch-kurdische Verein, dann hat es 2 Kindergärten, dann die Matinee, das Fotolabor, die Lavanderie, das ist ein Wäschsalon im Keller. Es gibt im Kreis 4 sehr viele Häuser, wo man nicht waschen kann. Und damit es eine billige Möglichkeit gibt zum Waschen, hat es eben im Kanzlei die Lavanderie. Dann das Xenix, das Kino, und das Xenia, das Frauenkino vom Donnerstagabend. Dann der Infoladen, das Frauenzimmer. Und innerhalb des Frauenzimmers gibt es auch noch mal verschiedenste Gruppen, nämlich die FEBE, das ist eine Gruppe von Frauen, die sich mit Frauen in der Emigration auseinandersetzt. Dann zum Beispiel der Frauenkiosk. Das ist eine Beratungsstelle für Frauen, die mal im Frauenhaus waren. Dann gibt es weiter im Frauenzimmer die Framamu, Frauen machen Musik. Oder der BOA, der monatliche Veranstaltungskalender, der frauenspezifisch ist. Dann gibt es noch ein Frauenarchiv. Und über Xenia, also all die Gruppen, die sind im Frauenzimmer. Dann gibt es noch ein Widerstandsarchiv und im Keller ist das Nizza, das neue Stadtmagazin von Zürich. Und dann gibt es noch die Volksuni. Also das sind alles so Gruppierungen, die von der Stadt, nicht gerne alle, aber die meisten beziehen von der Stadt Kulturförderungsgelder. Und das sind im Jahr etwa 250'000 Franken. Dann, wie ich vorher schon erwähnt habe, gibt es also das Team und auf der anderen Seite gibt es Koordinationsgruppen und Koordinationsgruppe ist quasi der Zusammenschluss von all diesen Gruppen im Haus und Koordinationsgruppen ist auch das entscheidende Gremium im Haus.
Wir kommen also jetzt zurück auf die 5 utopischen Ansätze, die wir aus der Matinee vorher gespielt haben. Das sind also 5 Punkte. Der erste, wir wiederholen sie jetzt, wir werden im Verlauf von dieser Sendung auf alle zurückkommen, außer auf den ersten. Erstens, Verhinderung der Polizeikaserne auf dem Areal. Also trotz vielen und immer wieder Übergriff von der Polizei wird immer noch versucht, die Polizeipräsenz und Repression auf dem Areal zu verhindern. Zweitens, Schaffung von Räumen, die frei sind von jeglicher Reglementierung.
Es gibt, wie die Martha vorhin gesagt hat, die Co-Gruppe und die nimmt natürlich gewisse Reglementierung von den Räumen und was in den Räumen passiert vor.
Drittens, Selbstverwaltung.
Es Quartierzentrum Kanzlei ist nicht selbstverwaltet, sondern Koordinationsgruppe und das Team verwaltet das Quartierzentrum nach den Vorstellungen von der Präsidialabteilung. Und die Präsidialabteilung ihrerseits richtet sich in ihren Vorgaben und Vorschriften nach ihrer Idee von politischer Akzeptanz oder Machbarkeit.
Viertens, Leben ohne hierarchische Strukturen. Also überall gibt es immer wieder Probleme mit der eingeschlichenen, ausgeübten und tolerierten Hierarchie. Aber im Kanzlei herrscht das Problem, dass das nicht mehr hinterfragt wird. Fünftens, Gleichheit von Mann und Frau.
Und dort muss man sagen, dass die Diskussion um Gleichheit von Frau und Mann eigentlich in einem kalten Krieg geendet hat und nicht mehr ein Thema ist.
Das sind also unsere Thesen von uns vier, die jetzt diese Sendung machen. Wir werden die erklären bis ca. um 12 Uhr. Zu unseren Thesen ist ein Stück von der Nina Hagen Albtraum in Sinn gekommen.
We'll be right back.
Geld und Abhängigkeit oder ist der Mensch vor vollen Töpfen noch frei? Am Geld fehlt es in der nächsten Zeit also nicht. 2,7 Millionen Franken stehen in den folgenden 3 Jahren zur Verfügung. Gar nicht so wenig einerseits, wenn man bedenkt, dass vor noch nicht allzu langer Zeit das Quartierzentrum auf Solidaritätsspenden angewiesen war und das wenige, das uns die Stadt zukommen ließ, immer wieder verzögert ausbezahlt wurde. Andererseits darf nicht vergessen werden, wie viel gleichzeitig verschwendet wird. Die Beispiele sind zur Genüge bekannt. Uns hat die Frage sehr beschäftigt, wie weit sich die Beziehungen unter den Gruppen verändert haben, unter diesem, wenn auch dünnen, so doch mittlerweile ständigen Geldsegen. Ob auch bei uns die Droge Geld unsere Ideale, unsere Gehirne aufgeweicht hat? Dazu ein kurzer Rückblick. Der Schwierigkeit, mit städtischem Geld umzugehen, war man sich von Anfang an bewusst. Befürchtungen, die Stadt könnte über die Finanzen Einfluss bekommen, waren nicht von der Hand zu weisen. Das Spektrum der Einschätzungen ging von
man soll die Kuh melken, solange sie Milch gibt,
bis zum Standpunkt
jeder Stutz macht abhängig.
Die Pragmatiker setzten sich einmal mehr durch. Denn wovon sollte der Betrieb auch finanziert? Die dringend nötigen Anschaffungen gemacht werden, wenn nicht über die uns eigentlich als Teil dieser Gesellschaft sowieso zustehenden Brotbrösel. Dass die Einflussnahme der Stadt nach dem Motto, wer das Geld hat, hat das Sagen, nicht nur mehr ein Phantom ist, sondern knallharte Wirklichkeit, zeigt die neueste Weisung. Zitat aus der stadträtlichen Weisung.
Ziele des zukünftigen Betriebes. Der Betrieb des Quartierzentrums in den Jahren 1985 bis 1988 war geprägt von teils heftigen Auseinandersetzungen um die Aufgaben und um die betrieblichen Strukturen des Zentrums. Dadurch war es nicht möglich, den Betrieb über ein absolutes Minimum hinaus und kontinuierlich zu strukturieren. Die Unsicherheit über die Weiterführung des Zentrums verhinderte eine fortlaufende Diskussion um die Betriebsstrukturen und um die Aufgaben des Zentrums. Die Auseinandersetzungen waren viel eher bestimmt von tagespolitischen Ereignissen, seien dies Turnhallenbenutzungen, Lärmprobleme, der Zivilschutzbunker oder die Buchführung des Teams und der Gruppen. Eine Überprüfung der verschiedenen Aktivitäten im Quartierzentrum war nur beschränkt gewährleistet. So lagen beispielsweise keine Gruppenabrechnungen vor, die die Verwendung der Kulturförderungsbeiträge nachgewiesen hätten. Es fehlten Pflichtenhefte für die im Quartierzentrum fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Tendenz, die vom Stadtrat mit Ausdauer verfolgt wird, ist offensichtlich. Es sollen uns auch die letzten noch spitzigen Zähne gezogen werden. Wir haben uns damit abgefunden. Es ist doch angenehm bei uns. An allen Orten macht sich Wohlstand breit, den es auch zu sichern gilt. Die Stundenlöhne sind an einigen Orten schon auf respektable 20 Franken gestiegen, während andere immer noch konsequent jeden verdienten Rappen in eine immer professionellere Film- und Videotechnik investieren. Und die Kinderzulagen sind auch nicht ohne. Die alternative Konsum- und Wohlstandsgesellschaft macht sich da und dort, aber immer noch im revolutionären Outfit, breit. Schön ist's hier, Sattheit macht sich breit. Bald sind wir mit dem Tommy Wagner Duzis. Die grauen Eminenzen beiderlei Geschlechts mischen sich klammheimlich im Windschatten revolutionärer Sprüche ihren Sonnenplatz im subkulturellen Schrebergarten. Wie anders wäre es sonst erklärbar, dass ich eine neue Zeitung, die nicht die Hauspostille des Quartierzentrums sein will, großzügig finanziert wird. Auch bei uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, Genossinnen und Genossen, ist der Mensch noch nicht über das Niveau der Hackordnung wie bei den Hühnern hinausgeschritten. Möglicherweise ist doch nicht der Kopierapparat das Zentrum, um das sich alles dreht, sondern der Futtertrog, gespießen von den idiotischen Spießern, die jeder Tag gönnt Koch Bügle und dem schmutzigen Geld der Banken. Aber vielleicht sehe ich das alles nicht ganz richtig und es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Die gegenseitige Einsichtnahme in die Buchhaltung finden wir eine wichtige Forderung. Doch nur die Transparenz allein in Geldfragen Ohne persönliches thematisches Interesse am anderen, an der anderen Gruppe halten wir aber für falsch. In diesem Sinn möchten wir das Leninsche Sprichwort umwandeln zu Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Wären wir heute weiter in Entwicklung solidarischer Beziehungen unter uns, wenn wir kein Geld genommen hätten von Anfang an? Die Frage ist bis dato noch unbeantwortet geblieben.
Die Frage kann man eben auch anders stellen. Und zwar, warum können wir nicht jetzt sagen, jetzt nehmen wir kein Geld mehr, würde uns das etwas bringen? Oder liegt das gar nicht so am Geld, dass wir keine Selbstverwaltung können praktizieren, frei von hierarchischen Strukturen und so weiter? Also theoretisch könnte man sagen, gut, jetzt enteignet mir und wir nehmen auch kein Geld mehr.
Ja, aber ich glaube, dass das heutzutage gar nicht mehr möglich ist, weil es so viele Abhängigkeiten gibt innerhalb des Kanzlei. Und über Geldabhängigkeiten ist auch ein Teil davon. Also, dass sehr viele Leute dort einfach wirklich auch ihr Einkommen haben. Und das ja im Kanzlei auch noch ein angenehmer Ort ist zum Arbeiten, weil man hat also nicht explizit eine Chefin oder einen Chef, also jemand vorgesetzt. Und du kannst deine Zeit mehr oder weniger frei einteilen, außer zum Beispiel
Dominik Schaub als Chef übrigens.
Ja, aber der ist ja nicht im Haus, also den sehen wir ja zum Beispiel praktisch nicht, oder?
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, also, ja, er kommt auch manchmal wieder in den Sinn. Eben, es ist ein angenehmer Ort zum Arbeiten von dem her. Und das heisst nämlich dann auch, dass irgendwie so eine Angst da ist, wenn man wieder irgendwie in einen normalen Betrieb muss arbeiten, weil dann so die Angst da ist, Jesus Gott, dann habe ich ja wieder eine Chefin und ich muss wieder genau zu bestimmten Zeiten arbeiten. Und das zum Beispiel schafft eben auch eine grosse Abhängigkeit.
Wird denn das Kanzlei in dem Sinn nicht absolut missbraucht als besseren Arbeitsort, aber degradiert zum ganz normalen Dienstleistungsbetrieb? Also mit anderen Worten, tut Geld nicht prinzipiell korrumpieren?
Die Frage ist einfach, soll man an einem anderen Ort arbeiten, um Stutz zu haben, um Stutz zu verdienen, an einem Ort, wo einem überhaupt nicht gefällt, und dann in einem Quartierzentrum, Kanzlei, Freiwilligenarbeit leisten, die unbezahlt ist? Das finde ich nämlich auch recht fragwürdig. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, so wie letztes Jahr der Fluchtgrund oder das ja mit der Perestroika-Veranstaltung in der Turnhalle, wo ja das Programm von der Stadt Zürich quasi unterstützt, oder? Und wo wir etwas dazu beitragen, was die Präsidialabteilung nicht imstande ist zu leisten, und die freut sich noch dafür, dass wir das machen. Und dann finde ich, also, dann soll das auch gezahlt sein.
Wir haben ja vor einem guten Jahr haben wir die Nulllösung immer wieder so als Gespenst gesehen, auftauchen am Horizont. Und ich sage jetzt Gespenst, weil wir
was
haben
uns mit
Nulllösung, das heisst kein Geld mehr von der Stadt nehmen, sondern versuchen selber Geld aufzutreiben und zu Nachtäufern oder gar keine Leute zu arbeiten. Und das ist also elegant umschifft worden während Monaten.
Ja, und vor allem der Auslöser war, dass einfach kein mehr Geld, also kein mehr Kulturförderungsgeld von der Stadt gekommen ist. Betriebsgeld ist noch gekommen, aber für die Gruppen ist kein mehr Geld gekommen. Und das ist trotzdem, das hat nämlich ja, wunderbar funktioniert.
Ja, es hat aber funktioniert, weil sehr viele Gruppen noch Reserven hatten, ein bisschen knapp durch haben mögen für die Zeit, bis wir dann wieder Geld bekommen haben. Es war nicht das Gleiche, wenn wir dann wirklich kein Geld mehr haben. Wir haben, also das finde ich noch einen wichtigen Punkt.
Ja,
wir haben ein Haus, wir haben den Platz und die Infrastruktur, also Strom, Wasser, Telefon, all diese Sachen, das gehört alles der Stadt, das zahlt die Stadt, Reinigung. Die Sachen sind primär auch im Funktionieren. Und von dort her ist natürlich eine Nulllösung eine sehr viel weitergehende Entscheidung als nur das Geld für den täglichen Betrieb.
Ja, sicher. Also man müsste sich schon entscheiden für eine Enteignung und auch dafür anders zu arbeiten. Also nicht, dass man einfach versucht, wie letztes Jahr, möglichst lange noch ohne Geld können, das hinzuhalten, weil man ja weiss, das Geld kommt ja dann wieder. Sondern man müsste ganz grundsätzlich sich für Gratisarbeit eine Art entscheiden. Also, welche Arbeit bezahlt ist eh relativ und meistens von der Wirtschaft, ja, oder einfach überhaupt von der Wirtschaft bestimmt. Und es ist eben auch im Kanzlei nicht von Anfang an klar gewesen, dass es Lohn geben soll. Und dass eben zum Beispiel jetzt keine Lohngleichheit herrscht. Also wenn schon Lohn, dann müsste es ja mindestens ja, ein gleicher Lohn sein. Und dann aber auch für alle arbeiten. Und das ist ja also weit entfernt von dem.
Ist es auch gibt, ein Tabu übrigens.
Genau, voilà, es ist auch ein Tabu, das ist wieder symptomatisch. Aber es gibt eben auch heute noch Leute, die aus Überzeugung dort gratis arbeiten. Und es gibt Leute, die städtische Löhne, also nach städtischem Maßstab, annehmen, mit der ganzen Hierarchisierung, die das auch mit sich bringt.
Ich habe manchmal, wenn ich mir so überlege, zwischen wofür Zwänge wir stehen und wo man müsste Boykott oder Verweigerung durchgehen, habe ich manchmal so Fantasien, wir machen den Streik, Bon, eines Teils gegen die Forderungen, zunehmende Forderungen von Bürokratisierung und Transparenz der Stadt gegenüber, aber auf der anderen Seite sehr wohl auch einen Streik gegen Benutzer und Benutzerinnen. Mhm. Ich bin zum Beispiel fast jeden Tag am Abend dort, wenn viele Abendveranstaltungen anfangen, und es ist also unglaublich zum Teil, was an Bereitschaft oder nicht an Bereitschaft kommt, von Leuten, die sagen, ich bin das erste Mal in dem Zentrum und was ist da überhaupt los? Warum weiss niemand nichts? Sachen, die vielleicht etwas überlegt haben. Also ich habe mit der Zeit ein bisschen genug auch von dem. Vom Stellsein für Informationen, Papier, Schlüssel, Büromaterial, Räume und so weiter.
Aber also gerade das? Ja. Ah, sorry.
Ja.
Ich wollte gerade noch sagen, das ist auch eine Situation, die für das Kaffee sehr blöd ist. Dass wir eigentlich ziemlich missbraucht werden. Einerseits kommen die Leute natürlich, um dort etwas zu essen und zu trinken, aber andererseits auch ständig kommen da Nachfragen, weil das Büro einfach zu wenig besetzt ist. Und die Leute interessieren sich auch so einen Scheissdreck dafür, was läuft in dem Haus. Also weder interessieren sie sich für das Kanzlei insgesamt, noch dafür, wie wir im Kaffee arbeiten, unter welchen Bedingungen wir arbeiten. Und das finde ich noch eine komische Sache eigentlich. Also wir sind wirklich degradiert so insgesamt als Dienstleistungsbetrieb. Und ich habe das Gefühl, es wird so von einzelnen Gruppen auch ziemlich forciert. Also es ist ja nicht irgendeine Entwicklung, die jetzt vom Himmel runterfällt, sondern also es gibt so eine allgemeine Tendenz zur Faulheit, habe ich das Gefühl. Und wir sind einfach in diese Bresche reingegumpelt.
Also das habe ich gerade vorher
anbietet.
Das wollte ich eben gerade sagen, dass genau gerade das mit der Verwaltung, Schlüssel, Informationsvorsprung und Wege bieten, um die Informationen weiterzugeben, das hat natürlich sehr viel mit der Trägheit und mit dem Verständnis von der Besucherinnen zu tun. Also es ist natürlich schon, also wenn die Schlüssel tatsächlich eben an gewisse Leute gebunden sind, wenn der Rahmen, wie man eine Veranstaltung kann, darf durchziehen, dort ganz klar von gewissen Gruppen diktiert ist, also ich sage es so, diktiert, dann ist natürlich klar, dass die Leute irgendwie auch zur rechten Art annehmen müssen, dass sie jetzt da einfach dürfen klicken und konsumieren und dann wieder gehen und möglichst einfach ja, sonst die Leute vom Kanzlei in Ruhe lassen.
Eben, ich wollte das auch sagen, dass das auch zum Teil selbst vom Haus rauskommt, also aus den einzelnen Gruppen, dass da nämlich auch die innerhalb von ihrer Gruppe irgendwie etwas schaffen. Und was denn so der Rest vom Haus angeht, also das ist quasi auch eine Infrastruktur, dass sie irgendwie in ihrem Räumchen dann ihre Sachen durchziehen können. Und diese Infrastruktur, die muss dann von anderen Leuten gewährleistet werden.
Ja, es ist quasi so, dass die einzelnen Gruppen die Infrastruktur vom Haus genauso missbrauchen oder ausnutzen. Also, und zwar nicht irgendwelche bestimmte Gruppen, sondern wahrscheinlich jede Gruppe die Infrastruktur ausnutzt und wir dann als Gesamtes nochmal von den Besuchern und Besucherinnen ausgenutzt werden. Und das gibt natürlich totale Spannungen, die aber auch nicht darüber geschwätzt wird.
Ich denke, das Problem ist auch das, dass man das Quartierzentrum natürlich nicht loslösen kann vom sonstigen Kulturangebot und von der sonstigen Tendenz zur Verdienstleistung oder wie man dem will sagen, vom Kulturangebot in dieser Stadt und in diesem Land überhaupt. Das können wir natürlich nicht draussen haben.
Also was ist denn so eben unser Kulturverständnis? Also tun wir einfach auch nur noch Dienstleistungen, also kulturelle Veranstaltungen quasi anbieten und in dem Sinne auch mehr nur noch Dienstleistungsbetrieb sein. Und also ich, die im Team arbeite, also ich habe immer mehr das Gefühl, es reduziert sich auf das. Und das kommt dann auch noch dazu, weil zum Beispiel eben auch inhaltliche Diskussionen im Kanzlei einfach sehr wenig oder überhaupt nicht stattfinden.
Es ist eben also für das Kaffee auch eine komische Situation in dem Zusammenhang, wo ja keine Kulturförderungsbeiträge mehr nimmt, oder? Und wo jetzt wo es eine sehr schwierige Frage ist, wie weit lädt man sich auf die Wünsche der Gäste ein, beziehungsweise inwieweit geht man sogar daran, Wünsche zu wecken, oder? Nach einem anderen Kaffee oder nach mehr Angebot oder irgend so etwas. Und da kommt natürlich dazu, dass viele Leute, die im Kaffee arbeiten, von dem leben und dass man darum auch muss schauen. Also man kann nicht verlangen, dass die Leute sich verpflichten für ein Zeitchen und niemand verpflichtet sich aber dafür, dass sie auch wirklich können von dem leben, oder? Und das sind schon komische Zwänge, wo man reinkommt.
Aber haben die dann nicht das Gefühl, also jetzt um nochmal auf die Stutzfrage zu kommen, dass das sehr viel mit dem zu tun hat, also gerade Arbeitsbedingungen oder Problematik von Dienstleistungszentrum, wo zum Konsumtempel dann degradiert, dass das eben ohne Stutz angenommen würde jetzt, oder man hätte früher schon mal den Mut gehabt zu sagen, nein, wir wollen jetzt wirklich unabhängig oder autonom sein, das Wort kommt mir scheint sogar in dieser Weisung mal vor, was der absolute Gipfel ist, Autonomie, dass man die jetzt wirklich mal ausprobieren und somit auf jede Unterstützung vom Staat verzichten. Also natürlich, wenn man ein Haus enteignet, ist klar, dass zwischen ein paar Stunden bis ein paar Tage geht. Aber sicher mal das mit den Subventionen, dass man auf die könnte verzichten, um gerade genau solche Sachen anzugehen. Also wie sehen Sie das?
Der Zeitpunkt ist vorbei, um das zu machen. Ich glaube, es ist schon zu weit fortgeschritten in den jetzigen Strukturen.
Ausbau.
Und auch
wie? Beim Ausbau einfach.
Ja, und das ist irgendwie schon so gefestigt, das ist schon so ein festes Gefühl. Und auch ein Pragmatismus, der sich da irgendwie breit macht, dass das heute einfach wirklich etwas utopisch ist, das nicht mehr realisierbar wäre.
Also vor allem, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, oder? Das finde ich eben auch noch so verrückt. Wir haben manchmal so Ansprüche, wo ich dann denke, wir müssen auch die Umwelt damit einbeziehen, oder? Wie das sonst überall läuft. Und ich fände es viel, viel besser, wenn wir würden schauen, wie gehen wir mit dem Stutz um. Also was machen wir mit dem Stutz, und dass wir über Abhängigkeiten auch würden schwätzen. Also dann wäre, ich denke, dann wäre das auch nicht so eine Bedrohung. Und vielleicht wäre es dann auch mal einfacher, zu verzichten oder Halt zu sagen und Stopp zu sagen der Stadt gegenüber, wenn man darüber schwätzen würde, was der Stutz für die einzelnen Gruppen bedeutet und auch für die einzelnen Leute, die da arbeiten und von dem leben. Aber solange das einfach totgeschwiegen wird, denkst du, ist es wirklich zu spät, wie die Martha sagt, oder?
Also, womit wir bei dieser Tabuisierung von gewissen grundsätzlichen Themen wären?
Ich glaube, das ist etwas, was sich immer wieder durchziehen wird, im Verlauf von der heutigen Diskussion, dass es sehr viele Themen im Kanzlei gibt, die tabuisiert sind.
Das Kanzlei ist nicht einfach ein alternativer Arbeitsort, sondern das Kanzlei ist ein kollektivierter Raum. Also, ich meine, von der Geschichte her auf jeden Fall. Und dass jetzt natürlich so eine Gruppe wie das Nizza, also das Stadtmagazin, dort einen Raum hat, das heisst einen Gratisraum, plus noch Kulturförderungsgelder, das ist einfach ein absoluter Hohn, wenn man anschaut, für was das Kulturzentrum erkämpft worden ist. Also es ist kein kollektivierter Raum, sondern sie besetzen den, also sie entfremden den für eine Alternative, aber ganz normale Kleinbetriebe, oder? Also, es gibt Hunderte von denen in der Schweiz und Alternativität gibt noch lange nicht, also sagt noch nichts über Öffentlichkeit, wo man ja, wie man Quartierzentrum, Kulturzentrum sollte da Anspruch haben und Kollektivität.
Ja, das finde ich gut, dass du das ansprichst. Ich habe da zwei Beispiele geben von Kollektivität oder eine Anfrage von einem öffentlichen Raum, einem extrem öffentlichen Raum, der meist genutzt ist, in Turnhallen mit den Discos. Da könnte man das heissgelehrte, heissgehasste, verschmähte Thema auch noch reinbringen, was ich übrigens sehr wichtig finde. Mhm. Das andere ist mein persönlicher Bereich, den ich am besten kenne. Und wo ich zum Teil zuständig bin, das ist die Bibliothek, wo ein öffentlicher Raum ist, der sehr eine grosse Öffnungszeit hat im Vergleich zu zum Teil anderen Gruppen. Es sind etwa 20 Stunden in der Woche öffentlich zugänglich und Bücher, die völlig zur Verfügung stehen, die extrem schlecht läuft. Also sie läuft regelmäßig, aber sie läuft schlecht. Sie läuft viel zu schlecht. Als Gegenpol in die Diskussion hinein. Also zu, was ist öffentlich und was kommt dann eben auch noch nicht nur öffentlich sein, sondern auch noch eben dieser Spannung zwischen Angebot und Nachfrage entgegen. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich sitze da für einen Inseln und habe ein paar Bücher eigentlich zu vergeben, wo zum Teil Zeug drinsteht, wo auf sehr viele von diesen Fragen, die wir jetzt stellen, mindestens könnte, wenn nicht Antworten, doch Anregungen geben, aber das ist gar nicht gefragt.
Thank you.
Das ist Monotonie von der Ideal. Leben ohne Autorität oder das Ende der Koordinationsgruppe.
Text aus der Weisung des Stadtrats. Das entscheidende legislative Organ des Quartierzentrums ist die Koordinationsgruppe. Diese setzt sich aus 1 bis 2 Vertreterinnen und Vertretern der im Quartierzentrum etablierten Gruppen und aus den Teammitgliedern zusammen. Bei Bedarf delegiert die Präsidialabteilung einen Vertreter an die wöchentlichen öffentlichen Sitzungen. Die Koordinationsgruppe diskutiert alle anstehenden Probleme bis zur Konsensfindung. In Ausnahmefällen entscheidet das einfache Mehr. Die Beschlüsse der Koordinationsgruppe werden protokolliert, die Protokolle der Präsidialabteilung zugesandt. Nach dem Elan der ersten Jahre und dem Zusammenrücken aufgrund des Fehlverhaltens des Stadtrats, nach dem Motto, die Polizei im Haus ersetzt die Konsensfindung, hat sich die Beteiligung an der Koordinationsgruppe auf ein Minimum reduziert. Teils aus Desinteresse und Sitzungsmüdigkeit, teils aus Misstrauen und Angst vor Verletzungen. Unsere Gesprächskultur ist leider noch nicht sehr weit entwickelt. Zitat.
Es gibt immer ein Riesengeschnarr und es läuft nichts dabei raus.
Was in der Co-Gruppe, also den bestimmenden Organen, äußerst schwieriger Prozess ist, funktioniert in den einzelnen Gruppen wesentlich besser. Man ist oft zusammen, kennt sich, führt auch intimere Gespräche, kurz, es herrscht ein angstfreier Raum. Heute werden in der Koordinationsgruppe von einem Minimum an Leuten wichtige Entscheidungen getroffen. Wer etwas durchboxen will, nimmt am besten seine ganze Gruppe mit. Da hat Mann oder Frau 0, plötzlich eine Mehrheit. Jede länger in Kanzlei etablierte Gruppe hat ihre Connections. Und das Sprichwort, eine Hand wäscht die andere, hat auch bei uns seine Gültigkeit. Freiheit und Selbstbestimmung muss jeden Tag neu erkämpft werden. Wer sich nicht an den Sitzungen beteiligt, muss sich nicht wundern, wenn er eines Tages nichts mehr zu sagen hat. Das Team als Exekutive bekommt dabei einen immer größeren Stellenwert, mehr Macht. Und dass das Team aus 7 Frauen und nur noch 3 Männern besteht, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Mir ist nicht ganz wohl bei dem Gedanken und ich stehe damit als Mann nicht alleine, dass alle Stellen im Team von Frauen besetzt werden könnten. Ob ein Frauenteam auch die Interessen von uns Männern wahrnehmen würde? Diese, wenn auch vielleicht irrealen Ängste, könnten durch eine offene Diskussion doch wesentlich abgebaut werden. Doch leider ist diese Auseinandersetzung in letzter Zeit, genauer seit dem Streit von 1987, wo es um die geschlechtsspezifische Verteilung der Teamstellen ging, tabuisiert. Schade. Dazu ein Zitat aus der Kanzleizeitung 5, 1987.
Inhalt und Form sind wichtige Teile, die einen Raum ausmachen. Beim Raumkanzlei sind ein wichtiger Inhalt die Umgangsformen, die wir untereinander pflegen und die Beziehungen, die wir zu den nicht von uns besetzten Räumen haben. Der wichtigste dieser freien Räume ist aber nicht ein räumlicher Raum, sondern die Koordinationsgruppe. Es kann und darf nicht so sein, dass nur und erst bei auftretenden Problemen über die Inhalte diskutiert wird. Wieso ist eigentlich unser Quartierzentrum immer noch so grau in grau? Ist der äußere Raum ein Spiegelbild des inneren Raumes? Das Ganze ist nur so stark wie die einzelnen Teile. Aber die einzelnen Teile sind auch nur so sinnvoll wie das Ganze. Es geht doch nicht so sehr um die Sauberkeit. Vielmehr geht es doch darum, wo und wie tangieren sich die verschiedenen Gruppen, Umgangsformen und Verantwortung um die Inhalte, die mit dem Quartierzentrum Kanzlei verknüpft sind oder sein sollten. Dieses Haus könnte neben Fest, Trainings, Verpflegungsmöglichkeit und den zum Teil guten Ansätzen von gelebtem Widerstand noch eine viel stärkere Kraft für unsere Inhalte werden. Das bedingt jedoch eine vermehrte Diskussion in der Koordinationsgruppe zwischen Leuten und Gruppe über diverse Themen, Vorgehensweisen und Ansichten. Ich bin sicher, dass wir nicht darum herumkommen, über diese Dinge zu sprechen, streiten, Denn daraus kommt ja erst die Möglichkeit, bestehende Dinge zu verändern, Neues zu entwickeln und daraus stärker zu werden. Nicht unsere Geschichten und vorurteilsgefüllten Schubladen weiterführen, sondern die effektiven Möglichkeiten nutzen und auch die nötigen Konsequenzen ziehen.
Genau das ist nicht passiert. Das war ein Zitat aus der Kanzleizeitung vom 87. Die Inhalte, die anstehenden Diskussionen sind nicht so diskutiert worden, bis heute nicht, sodass sie wirklich eine Veränderung gebracht hätten.
Ja, also als Legislative vom Kanzlei, wie es so schön in der Weisung heisst. Also ich finde, das ist etwas, wo man sehr in Frage stellen muss, ob das heute noch so ist. Also was ist denn eigentlich die Funktion von der Koordinationsgruppe?
Auf eine Art ist, ist die KO ja degradiert worden zu einem Forum für Informationsaustausch, oder? Beziehungsweise der Ort, wo man muss hergehen, um Defizitgarantien zu beantragen, wo man den Stutz dann überkommt und dass wirklich wichtige Entscheidungen eigentlich nur von den Leuten können gefällt werden, die die Informationen haben. Und für mich ist dort noch schwierig, wer weiß am meisten, was im Kanzlei läuft. Das sind für mich tendenziell eher Leute vom Team, die einfach durch ihren Informationsvorsprung wesentlich mehr zu sagen haben, beziehungsweise auch können die Stimmung in der KO ziemlich beeinflussen.
Und wenn man so schön sagt, im Kanzlei gibt es keine Hierarchien oder sich das wünschte, dann ist für mich das zum Beispiel auch wieder ein Ausdruck dafür, dass es eben doch Hierarchien gibt, zumindest auf der informellen Ebene. Und die Co-Gruppe als entscheidendes Organ, das müsste ja auch heissen, dass die Co-Gruppe auch zum Teil entscheiden kann, was in den Gruppen läuft. Ich möchte hier gerade ein Beispiel bringen, nämlich Turnhallen und Diskus, was über die Ostern gegeben hat. Im Team ist das zum Beispiel besprochen worden, wie gut oder wie schlecht ist es, ein Ostern-Disco zu machen. Und am Schluss ist es einfach das rausgelaufen, dass es also sowieso ein Co nicht kommen muss, sondern dass das DJs sind, die das selber entscheiden müssen. Und die DJs haben dann entschieden, dass sie ein Ostern-Disco machen wollen.
Oder auch, dass das Turnhallen als grösste, absolut grösste und eigentlich einzige Veranstaltungsort, also für grosse Anlässe, einen viel grösseren Öffentlichkeitsanspruch hat als, sagen wir, ein Infoladen oder sogar noch ein Kaffee vielleicht. Ja. Und dass die Turnhalle ist degradiert zu einer Disco. Also die Turnhallengruppe ist eigentlich eine Disco-Gruppe. Wenn wir ausnahmsweise doch wieder mal ein VV machen dort drin, dann gibt es kein normales Licht mehr, es gibt nur noch Disco-Licht. Dann hockt man so in rosa-roten Skiwerfer beim Diskutieren. Und also ich finde das schon
eben auch diskutieren, oder?
Diskutieren. Ja, oder dass eine Turnhallengruppe ohne Rücksprache zu nehmen mit einer Koordinationsgruppe kann beschliessen, dass das Angebot fix ist an der Bar. Oder dass, wenn eine externe Gruppe eine Turnhalle braucht für ein Fest, ein Solidaritätsfest zum Beispiel, dass dann heisst, es ist abgemacht, dass nur Turnhallengruppenleute an der Bar arbeiten. Also dass so etwas kann passieren, ohne dass das öffentlich, also mindestens innerhalb der Co-Gruppe diskutiert wird, finde ich recht haarsträubend, zumal um die Turnhalle das grosse Kämpfe gegeben hat, wo extrem Leute von außen mobilisiert worden sind, wo grosse Solidarität gezeigt haben. Das hat damals das Kanzlaken-Festival gegeben und ganz viele Aktivitäten um das herum. Mich erinnern auch an grossen Weihnachts-Adventskalender, den man aus der Turnhalle gemacht hat, wo sie polizeilich geschlossen worden ist wegen Lärmemissionen. Also es sind wirklich viele Leute solidarisch gewesen und ich frage mich natürlich schon, wie die sich jetzt fühlen müssen. Also respektive, es ist mir klar, wie die sich fühlen müssen. Ich würde auch nicht mehr gehen und Solidarität zeigen. Also es ist jetzt einfach klar, die Halle ist im Besitz von der Turnhallengruppe. Und dass das nicht diskutiert wird an KOKOS und in Frage gestellt wird, ist gerade nochmal symptomatisch. Es ist ja eine Art, vielleicht wird es spät.
Ich habe mir schon viel überlegt, was das liegt. Und eines Teils mag es schon an diesen personellen Verflechtungen oder Vermischungen liegen, die zum Teil bestehen oder wo sich Leute schon seit einiger Zeit auch sehr vertraut gemacht haben mit dem Weg, wie im Kanzlei Entscheidungen laufen und die sehr gut kennen. Auf der anderen Seite hat es für mich aber auch noch auf einer anderen Ebene ein den Aspekt vom Quantitativen. Also Turnhallen ist der Ort, wo am meisten Leute aufs Mal an einer Veranstaltung einfahren. Und ich glaube, dass das eine Art eine Rechtfertigung gibt, wo praktisch keine andere Gruppe auf diese Art und Weise kann ausweisen. Also so viele hundert Leute auf einmal, ohne dass man Reklamen und Werbung macht, notabene, während dem andere für kleinere politische Veranstaltungen bringen auch die Leute zusammen, ihre 30, 40, 50 Leute mit viel Werbeaufwand, wo zum Beispiel mehr politische Sachen diskutiert werden, zum Beispiel eine Volksuni. Das sind natürlich Sachen, die für mich klar auch die Trend, dass das im Trend liegen, ausdrücken, dass es quantitative Kriterium. Mhm. Und das wäre etwas, wo man für mich, von mir aus gesehen, müsste einfach langfristig jetzt verfolgen. Ich will nicht, dass wir zu hohe Ansprüche haben, dass wir alles thematisieren können. Wir haben wahnsinnig hohe Ansprüche an das Quartierzentrum. Also was alles nicht stattfinden oder was eben stattfinden sollte. Aber so als langfristige Strategie vom quantitativen Denken, vielleicht nicht sofort wegzukommen, das mindestens immer wieder zu thematisieren. Was heisst eine demokratische Struktur in so einem Zentrum?